Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Hochschulkiste, dem Podcast von Studierenden für Studierenden. Schön, dass Sie heute dabei sind. Mein Name ist Mireille. In dieser Episode widmen wir uns einem Thema, das viele durch das Studium begleitet und gleichzeitig oft unterschätzt wird: Prüfungsstress. Er beginnt leise, baut sich langsam auf und plötzlich merkt man, wie sehr er den Alltag bestimmt. Wie Prüfungsangst entsteht, woran man sie erkennt und welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, darüber spreche ich heute mit meinem Gast Thomas Blum von der psychologischen Beratung des Studierendenwerks Augsburg. Er arbeitet täglich mit Studierenden, die sich genau in solchen Situationen wiederfinden. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und würde sagen, wir steigen direkt ein. Herr Blum, herzlich willkommen in der Hochschulkiste. Schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ich freue mich auch.
Okay, vielen Dank. Und bevor wir inhaltlich einsteigen, wie gehen Sie in Ihrer Beratung mit der Anrede um? Ist bei Ihnen eher das Du oder das Sie üblich?
Ja, das ist ganz interessant. Im Unterschied zu vielleicht den meisten Psychologen, bin ich so Du sozialisiert. Ja? Also das heißt, wenn die Leute kommen, sieht sich sie erstmal. Ich mag das überhaupt nicht, wenn man sofort geduzt wird, was heute ja die Firmen dauernd machen mit einem. Mhm. Und dann frage ich als relativ sofort im Grunde genommen, ob es okay ist, wenn ich Du sage. So gut wie alle sagen, ja gerne. Ja? Also die meisten mögen das. Ich füge dann an, dass Sie mich auch duzen können. Mhm. Aber wenn Ihnen das Sie leichter fällt, können Sie auch einfach Sie sagen. Sie sollen es einfach für sich machen, wie es für Sie am angenehmsten ist.
Mhm. Ja, das ist spannend. Denn alleine die Anrede beeinflusst ja schon die Atmosphäre im Gespräch. Und viele merken gar nicht, wie sehr ein Du oder Sie die eigene innere Haltung prägt. Besonders wenn es um etwas so Persönliches wie zum Beispiel heutiges Thema, Prüfungsangst, geht. Und deswegen, wenn ich darf, kann ich Sie duzen?
Ja, sehr
ja?
gerne.
Okay, dann sehr machen gerne. Wir so die weiteren Fragen. Ja.
Also es transportiert eigentlich zwei Sachen. Das eine, mhm. ich finde auch, sind meistens so persönliche Themen, wo das Du einfach passender ist. Mhm. Und das zweite ist meine Haltung. Ich führe die Gespräche eigentlich auf Augenhöhe mit den Leuten, also nicht aus so einer Expertenhaltung heraus. Was nicht bedeutet, dass wir unterschiedliche Funktionen haben, natürlich in der Situation. Aber mir ist diese Augenhöhe sehr wichtig.
Mhm. Sehr interessant, ja. Und damit wir ein noch klares Bild bekommen, wie würdest du erklären, was Prüfungsangst genau ist und in welchen Formen sie bei Studierenden typischerweise auftritt?
Ich weiß gar nicht, ob man das erklären muss, weil ich glaube, jeder kennt eigentlich Prüfungsangst, weil Prüfungsangst ist eigentlich auch was Normales in einem bestimmten Maße. Ja? Aber wenn man es definieren soll, kann man das als eine Bewertungsangst, eine Leistungsangst oder auch eine Versagensangst bezeichnen, die, wenn sie zu stark ist, sehr schlimme Auswirkungen hat. Also sie führt ja dazu, das werden auch viele wissen, zu Schlaflosigkeit, Übelkeit, Zittern. Und problematisch ist es natürlich dann, wenn sie so stark ist, dass ich zum Beispiel mich auf die Prüfung gar nicht mehr vorbereiten kann. Ja? Mhm. Oder noch ein Schritt weiter wäre, ich gehe gar nicht zur Prüfung hin, weil ich so viel Angst habe. Und vielleicht das Allerschlimmste für Leute ist, wenn sie ein Blackout in der Prüfung haben.
Ja.
Also diese drei Fälle, würde ich sagen, gehen dann schon so ins Krankheitswertige. Mhm. Aber Prüfungsangst als solches, also man stelle sich vor, wir hätten gar keine Prüfungsangst. Mhm. Ja, vielleicht würde uns auch ein bisschen die Motivation fehlen, zu lernen und uns vorzubereiten.
Ja, das stimmt. Also Angst hat schon einen Vorteil, dass wir so uns zwingen zu lernen. Also dieses Gefühl zwingt uns, damit wir motiviert sind und damit wir was machen, aber in bestimmten Maßen.
Also es aktiviert uns normalerweise. Also bei Angst haben wir ja so drei Reaktionen. Ne? Mhm. Also entweder, also der Körper signalisiert, Alarm.
Ja. Ja?
Und dann gibt es die Möglichkeit, ich laufe weg. Das wäre jetzt nicht so günstig bei Prüfungen. Oder ich erstarre die Situation, wenn ich mich an den Schreibtisch setze und ich kann einfach nicht lernen. Mhm. Dann bin ich erstarrt. Oder ich gehe quasi in den Angriff. Ja, was jetzt übersetzen heißen würde, ich stelle mich der Prüfungsangst. Was ich immer tun muss, wenn ich mich auf eine Prüfung vorbereite. Denn immer wenn ich mich vorbereite, habe ich ja im Kopf, welche Fragen werden gestellt. Lerne ich überhaupt das Richtige? habe ich das Gelernte so gut drauf, dass ich es auch in der Situation reproduzieren kann. Also ich bin eigentlich unmittelbar auch in der Vorbereitungsphase bereits mit meiner Prüfungsangst beschäftigt. Mhm. Und das ist gut so, weil ich kann dann lernen, damit umzugehen.
Ja.
Und wenn ich das nicht tue, es gibt auch Leute, die lernen und merken, spüren keine Prüfungsangst, sind dann in der Prüfung und dann überfällt sie die Prüfungsangst und dann sind sie völlig blockiert von ihrem Wissen. Also insofern ist Prüfungsangst und die Auseinandersetzung damit was sehr Wichtiges.
Ja, ich glaube, deine Erklärung hilft vielen, sich in ihren eigenen Reaktionen weiterzufinden. Und genau da knüpft die nächste Frage an. Wenn man Prüfungsangst besser verstehen möchte, landet man schnell bei der Frage nach den Auslösern. Welche Ursachen begegnen dir in der Beratung besonders häufig?
Sagen wir mal, das Schwierigste ist ja, wenn sozusagen der Anspruch und die Wirklichkeit auseinanderklaffen. Also wenn ich jetzt extreme Leistungsansprüche an mich habe, oder bei euch ist das häufig so eine Form von Perfektionismus, dann ist natürlich die Fallhöhe sehr groß. Dann habe ich sehr, sehr große Angst davor, Fehler zu machen oder nicht zu genügen. Ja? Also diese Diskrepanz spielt sicherlich eine Rolle. Es gibt neuerdings ein Phänomen, was häufiger bei mir auftritt, dass Menschen, die sehr gut bisher alle Prüfungen bestanden haben, sehr gute Leistungen bringen, massive Prüfungsängste entwickeln, irgendwann mal. Und dann kommen sie meistens eben auch zu mir, weil das kennen sie eigentlich nicht. Und das ist die Angst, also wenn immer alles gut gelaufen ist, irgendwann muss es doch mal schief laufen. Also die haben Angst davor, dass, also die sehen das dann als eine Art Glückssträhne an ihr bisheriges Leben, ja, was sicherlich so ja auch nicht zutreffend ist, sondern sie haben wirklich diese Leistung gebracht. Aber sie denken, jetzt muss ich doch mal versagen oder ich muss doch mal durchfallen. Und sie haben keine Erfahrung mit dem Scheitern. Und das erzeugt interessanterweise dann eine wahnsinnige Angst vor dem Scheitern, die völlig irrational ist. Das ist ein relativ neues Phänomen.
Ja, stimmt. Ja, das ist echt interessant und das macht richtig deutlich, wie komplex die Hintergründe sein können. Und es ist selten nur der Lernstoff, oft spielen eigene Erwartungen, wie du gesagt hast, oder dieses Perfektionismus oder Vergleiche mit anderen auch eine Rolle. Und wenn wir diesen Blick auf Muster weiterführen, oft zeigt sich ja, dass Studierende in bestimmte Muster reagieren. Gibt es Prüfungsangsttypen, die dir regelmäßig begegnen?
Also in Typen kann ich sie nicht aufteilen. Also weil mein Blick als Psychologe ist ja auch ein sehr individueller.
Ja.
Also ich versuche die individuelle Lerngeschichte und die individuelle Angstgeschichte herauszubekommen, um dann Zusammenhänge quasi herstellen zu können. Ja, und das kann so unterschiedlich sein. Es kann auch sein, dass jemand einfach mal wirklich zum Beispiel eine fürchterliche Prüfungserfahrung erlebt hat. Also vielleicht in der mündlichen Prüfung bloßgestellt wurde, erniedrigt wurde oder so. Aber das ist so unterschiedlich. Also Prüfungsangsttypen könnte ich dir nicht nennen.
Also man kann dieses Thema nicht verallgemeinern. Je nach Hintergründe oder Vorerfahrung beratst du die Studierenden.
Ja, ich meine, Ängste sind auch sehr individuell. Ne? Es gibt Menschen, die grundsätzlich wenig Angst haben, welche, die sehr viel Angst haben, also schon von Geburt an. Ja? Dann ist es interessant, wie die Eltern sind.
Stimmt,
also ob die eher ängstlich sind oder nicht ängstlich sind. Das versuche ich dann auch abzufragen. Also man kann sozial eben auch Angst lernen. Also zum Beispiel, meine Mutter war relativ ängstlich. Also die hat, ich glaube, die hat immer vor jeder Klausur, die ich geschrieben habe, mehr Angst gehabt als ich. Das war nicht so schön für mich, weil ich habe dann auch etwas mehr Angst gehabt, als eigentlich notwendig gewesen wäre.
Ja.
Aber beispielsweise mein Bruder, bei dem ist das vorübergegangen. Also der ist auch immer ohne Angst in die Klausuren gegangen. Also da sieht man auch, da gibt es keine Gesetzmäßigkeit.
Ja, okay. Und natürlich ein bisschen Nervosität kennt ja jeder und jeder. Ab wann würdest du sagen, wird aus normaler Prüfungsangst ein Punkt, an dem Unterstützung sinnvoll ist?
Also sobald jemand merkt, dass er sich durch die Prüfungsangst nicht motiviert, aktiviert fühlt, sondern behindert, würde ich mir sofort Hilfe aufsuchen. Weil umso mehr Zeit wir auch haben, umso größer ist auch die Möglichkeit, dass wir was verändern. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe übermorgen eine Prüfung und ich habe so wahnsinnige Prüfungsangst, gut, dann ist das so ein Notfall. Das ist so eine Notfallsituation. Aber wenn wir mehr Zeit haben, können wir natürlich mit diesen Ängsten ganz anders arbeiten.
Also je früher, desto besser, wenn man merkt, ich kann nicht so gut lernen, ich habe keine Motivation wegen Prüfungsangst.
Immer. Also ja. Es ist ja dumm, wenn ich ein Unterstützungsangebot habe und es nicht nutze. Ja? Okay. Also es kann ja nicht, also schaden tut es nicht.
Ja. Ja?
Und ich kann viel über mich lernen ja, dabei. Also.
Okay. Und wenn wir diesen ersten Schritt genau betrachten, viele Studierende sind unsicher, wie der erste Schritt in Beratung aussieht. Wie läuft ein Erstkontakt bei dir ab? Und was erwartet Studierende beim ersten Gespräch?
Ja, wir haben seit geraumer Zeit ein Online-Buchungssystem. Also man muss auf unsere Homepage gehen und da kann man sich dann einbuchen. Das heißt, die Leute können, also man muss vielleicht erstmal generell sagen, das ist auch wichtig. Also wenn man zu mir kommt, hat man keine Nachteile. Also Leute, die verbeamtet werden wollen, haben ganz häufig Angst, dass das irgendwie ihnen zum Nachteil gereichen könnte, wenn sie sich Hilfe holen. Ja, aber das ist ja kein therapeutisches Angebot, sondern ein Beratungsangebot. Man muss auch nicht krank sein, um zu mir zu kommen. Das ist gar keine Voraussetzung. Das heißt, da ist erstmal kein Risiko. Das Zweite ist, dass es kein Geld kostet. Ja, also ich werde aus euren Studienbeiträgen fürs Studierendenwerk finanziert. Und die Leute können maximal 10-mal kommen. Ja, allerdings ist meistens der Abstand etwa ein Monat. Also ja, das ist so die Situation. Und gut ist, dass die Leute sich jetzt online einbuchen können. Also etwa ein Monat ist immer freigeschaltet. Man kann aber immer mal wieder auf die Homepage gehen und gucken, ob jemand abgesagt hat. Und dann kann man also unter Umständen auch kurzfristig einen Termin bekommen. Und er lässt sich halt auch online stornieren. Und wenn die das nicht zu kurzfristig machen, dann ist es auch kein Problem, weil dann freut sich jemand anders.
Okay, das klingt wirklich angenehm, niederschwellig und gerade der erste Schritt ist ja auch der größte, wenn man weiß, was einen erwartet, sinkt die Hemmschwelle enorm. Und weil Studierende sehr unterschiedliche Bedürfnisse mitbringen, welche Beratungsformate bietest du an? Also du hast gesagt Einzelgespräche, gibt es Online-Beratung oder Gruppenangebote?
Also ich biete nur Einzelgespräche an. Ich habe auch nur eine Halbtagesstelle, muss ich auch dazu sagen. Und auch telefonische Beratung, also die persönliche und die telefonische Beratung. Ich habe eine Zeit lang auch Zoom angeboten und bin davon abgekommen, weil das nicht zu meiner Art der Arbeit passt. Also für mich ist diese Videogeschichte ist so ein bisschen ein Fake. Ja? Also ich sehe Leute sehr nah auf dem Bildschirm, wie ich das normalerweise nicht tue. Ich sehe, wie die wohnen, was mich ein bisschen ablenkt. Dann gucke ich mir vielleicht eher an, was da auf den Regalen steht oder so. Ja. Dann, wenn ich den Leuten in die Augen gucke, dann denken sie, ich gucke runter. Und wenn sie das Gefühl haben, dass ich ihnen in die Augen gucke, gucke ich in die Kamera. Also das ist irgendwie, es ist irgendwie ein bisschen unwirklich. Der Kontakt und die Beziehung ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Element, zumindest in meiner Beratung. Und deshalb habe ich damit aufgehört, Videosachen zu machen. Ich bin nicht generell dagegen. Ja? Also wenn es um reine Arbeitsgespräche geht oder wer eine Fernbeziehung führt, und ist klar, ja, das ist alles in Ordnung. Aber viele kennen es vielleicht auch, dass man hatte eine Videokonferenz und es fühlt sich irgendwie schal an. Man hat irgendwie das Gefühl, man war in so einem Raumschiff und so. Und geht an der Essenz meiner Arbeit irgendwie vorbei.
Ja, verstehe. Wenn Studierende zu dir kommen und vielleicht schon in einem stark belasteten Zustand, wie gehst du vor, wenn jemand wirklich ausgeprägte Prüfungsangst mitbringt?
Also jemand, der sozusagen, dem man die Angst quasi ansieht, ja, also ja. Der quasi in Panik ist. Ja? Da geht es ja erstmal darum, diese Person zu beruhigen. Ja? Ich hoffe, dass ich das einfach durch meine Ausstrahlung auch ein bisschen hinkriege. Ja? Also dass sie sind ja auch erstmal aufgeregt, wenn sie herkommen, einer fremden Person sowas Persönliches zu erzählen. Man weiß nicht, auf wen man trifft. Ist ja auch erstmal sehr aufregend. Aber meine Erfahrung ist, dass die meisten relativ schnell Vertrauen zu mir entwickeln. Das heißt, die fangen erstmal an, sich zu beruhigen. Und überhaupt geht es ja darum, es gibt ein Gegensatzpaar. Also wenn du entspannt bist, kannst du keine Angst haben. Das heißt, wenn es dir gelingt, also wenn du Entspannungstechniken hast, also das beginnt mit Atmung beispielsweise, ja, oder Bodenkontakt herstellen, also deine Füße richtig fest auf den Boden stellen oder vielleicht auch mal deinen Körper selber abklopfen. Ja, oder das klingt jetzt alles so ein bisschen esoterisch, ist es aber nicht. Aber man kann auch einfach Sport machen. Ja, auch das ist eine Rückmeldung, dass alles okay ist bei einem. Ja, und wo man auch dann so die Spannungen, die Angst auch mitbringt, auch abbauen kann. Also ich würde dann auch durchaus auch auf einer körperlichen Ebene, so im Akutfall, agieren. Weil wenn jemand so viel Angst hat, dann ist, wie gesagt, dann sind die kognitiven Sachen eher unterbrochen. Also da könnte ich viel erzählen, aber das kommt bei der Person gar nicht an. Also ich muss die Person dann emotional erreichen. Und man kann sich das einfach so vorstellen. Also wenn du auf ein Kind triffst, ja, ein Kind, was Angst hat, ja, was würdest du tun? Frage ich dich mal, was würdest du tun, wenn du auf ein Kind was
vielleicht Angst äußert? So umarmen, fragen, was ist los, ein bisschen beruhigend, also nicht sein Problem oder das Problem größer machen, sondern sagen, ja, das ist okay, es wird schon besser und ein bisschen beruhigend. Also die Situation nicht so, wie in der Realität ist, sondern ein bisschen Hoffnung geben und
ja, ich glaube, da ist was Richtiges und auch was nicht so ganz Passendes aus meiner Sicht dran. Also umarmen mache ich ja quasi mit Worten. Also ich fasse die Leute ja nicht an.
Ja. Ne?
Also dass die Umarmung findet verbal statt.
Mhm.
Das geht auch tatsächlich.
Also,
ja. Das Zweite ist, die Leute müssen sich gesehen und ernst genommen fühlen.
Mhm.
Ja. Also wenn du jetzt sagst, du brauchst ja keine Angst haben und du hast ja schon immer die Prüfung bestanden. So.
Ja.
Das hat so ein bisschen was Wegwischendes. Also erstmal ernst nehmen und dann hast du vollkommen recht. Und dann versucht man ja langsam so zu beruhigen.
Mhm.
Ja, also das heißt, ich frage auch erstmal, was denn diese Angst ausmacht. Also worin besteht die Angst? Also hast du Angst vor dem Prüfer, den zu enttäuschen beispielsweise?
Mhm.
Oder um was geht es? Hast du Angst, nicht die Eins zu schreiben und eine Zwei macht dich bereits unglücklich oder so? Oder hast du Angst, durchzufallen, weil du sehr knapp dastehst?
Mhm.
Oder hat es was mit den Eltern zu tun? Ja, haben die bestimmte Erwartungshaltungen, die du nicht enttäuschen willst? Also wirklich so die Ursachen der Angst herauszufinden. Und wenn man die kennt, dann ist schon mal ein großer Schritt getan.
Mhm.
Ja, also auch für die Person, weil wenn ich eine Struktur habe, wenn ich ein Verstehen habe, also wie ich ticke, dann bin ich schon viel sicherer.
Und stimmt, ja.
Ne?
Das merke ich auch, ja.
Mhm.
Man muss auch so, wie du gesagt hast, individuell betrachten bei jeder Studierende. Und gerade wenn jemand schon in diesem Modus ist, braucht es oft eine Mischung aus Stabilisierung, Struktur und dass die Gedanken sortiert werden. Und das führt mich direkt zu einer methodischen Frage. Viele können sich unter Methoden wenig vorstellen. Mit welchen Ansätzen arbeitest du besonders häufig, eher körperorientiert oder strukturierend? Also du hast ein paar Übungen gesagt mit Atemübung. Gibt es noch besondere Methoden?
Also wenn du, wie ich, seit 40 Jahren quasi als Psychologe arbeitest, dann hast du dann irgendwie deinen eigenen Stil gefunden. Also erstmal lernt man natürlich das wie so ein Handwerkszeug. Und ich komme eigentlich aus der humanistischen Psychotherapie, Gestalttherapie, Gesprächstherapie, habe dann auch eine Qualifikation in tiefenpsychologischer Psychotherapie gemacht. Ich habe auch eine Kassenzulassung gehabt für tiefenpsychologische Psychotherapie, 17 Jahre. Habe ich parallel zu meiner Beratungsarbeit im Studierendenwerk auch eine Kassenpraxis betrieben.
Mhm.
Ich habe da jetzt keine Module, die ich so abarbeite.
Mhm.
Ja, oder sondern ich kann eigentlich sehr, ich versuche auch eigentlich unvoreingenommen auf die Leute erstmal zuzugehen. Also jeder, der zu mir kommt, ich versuche die nicht erstmal möglichst schnell in eine Schublade zu stecken. Ach, so einer bist du, ja, und jetzt machen wir das und das. Sondern ich versuche einen individuellen Zugang zu entwickeln. Und für mich hat es sehr viel Beziehung tatsächlich zu tun. Das ist vielleicht auch der Unterschied, wenn man kann sich ja auch coachen lassen über ChatGPT beispielsweise und das ist gar nicht so schlecht, was ChatGPT zu bieten hat, aber dass die menschliche Begegnung, also dass mir ein realer Mensch da gegenüber sitzt und auf mich reagiert und vielleicht auch Zusammenhänge herstellt, auf die ich vorher nicht gekommen bin, das ist was sehr Einzigartiges.
Mhm.
Ja, und ich glaube, das hat eine Kraft.
Ja.
Also man würde ja auch so bei Eltern, wenn sie ihre Kinder erziehen, würde man sagen, du musst deinen Kindern auch was zutrauen. Also wenn du eine Helikoptermutter wärst, ja, Und dann traust du deinen Kindern ja nicht zu. Dann willst du sie um jeden Preis beschützen und machst sie auch ein bisschen unselbstständig. Mhm. Ja, und die müssen so das Gefühl haben, dass ich auch an sie glaube. Mhm. Und ich sage das nicht einfach nur so. Also, ja, klar schaffst du das oder so. Ja, das wäre völlig daneben. Ja. Sondern ich stelle mir so erstmal heimlich, also alleine, ne, die Frage, wenn du jetzt eine Wette abschließen solltest, glaubst du, dass die Person die Prüfung besteht oder nicht? Und zu wie viel Prozent? Mhm. Ja? Und das ist wichtig.
Ja.
Ich würde jetzt natürlich, wenn ich das Gefühl habe, naja, es wird knapp, ja, dann würde ich das natürlich nicht so rausposaunen. Ja, das wäre ja, aber nehmen wir an, ich persönlich habe einen Optimismus, dass diese Person das schafft. Dann sage ich das auch. Mhm. Und ich sage auch, warum ich meine, dass du das schaffst, nicht so allgemein, sondern ich sage, okay, du glaubst nicht daran, dass du das schaffst. Komischerweise hast du ja aber bisher alle Prüfungen bestanden. Und ich finde, das ist ein ganz gutes prognostisches Kriterium, dass du die jetzt auch bestehst. Mhm. Ja, und deshalb macht es mich ganz optimistisch. Mhm. Ja, wieso bist du eigentlich nicht optimistisch? Ja,
ja.
Also so gehe ich dann in den Kontakt mit den Leuten.
Sehr interessant tatsächlich. Also du betrachtest die Situationen individuell. Wenn jemand zum Beispiel gar keine Prüfung bestanden hat früher, wie motiviert du ihn?
Also erstmal müsste man ja klären, ob es vielleicht wirklich eine reale Überforderung ist,
okay,
oder was der Grund dafür ist.
Ja. Ja,
es könnte theoretisch auch sein, dass jemand ein Fach studiert, was er gar nicht studieren will.
Okay, dass das nicht so sein Weg oder ihr Weg ist, oder? Meinst du?
Naja, es gibt ja Leute, die irgendwie was studieren, weil sie denken, okay, da kann man ja nichts falsch machen. Mhm. Ja, also BWL studieren oder sowas. Oder ich studiere Lehramt, weil ich verbeamtet werden will wegen der Sicherheit.
Mhm.
Ja? Oder denk an jemanden, der eigentlich Gärtner werden wollte und die Eltern sagen, aber du studierst erstmal Jura.
Mhm.
Ja, und der ist dann später Gärtner geworden. Mhm. Nach dem Staatsexamen. Und das ist auch sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Also das muss man herauskriegen, was sind die Gründe dafür, dass du bisher immer gescheitert bist.
Mhm.
Ja? Es gibt auch einen Faktor, zum Beispiel, ob jemand aus einer Arbeiterfamilie kommt. Also wenn es keinen akademischen Hintergrund gibt, ist das für die Leute häufig verunsichernd.
Mhm.
Ja, also die merken, irgendwie sind die anderen ein bisschen anders drauf, die sind anders unterstützt, die kennen sich hier auch schon aus und haben größere Selbstzweifel, ob sie hier überhaupt richtig sind.
Mhm.
Also ich gehe wirklich die Bildungsbiografie durch.
Okay.
Und manche haben ja dann auch sehr also haben erstmal eine Ausbildung gemacht oder waren auf dem Gymnasium, sind aber Realschule zurück. Und also viele haben interessante Wege gegangen. Und das gehe ich mit denen auch nochmal durch, sozusagen. Mhm. Und was das mit ihnen gemacht hat. Und also eine positive Sichtweise ist immer, du musst ja irgendwas geschafft haben, sonst wärst du ja jetzt nicht da, wo du gerade stehst.
Stimmt.
Ja, so. Wie hast du das denn überhaupt geschafft, dass du hierher gekommen bist? Ja.
Bleiben wir bei diesen praktischen Aspekten. Gibt es Übungen oder Strategien, die Studierende zum Beispiel selber zu Hause anwenden können, um Prüfungsstress zu reduzieren?
Ja, also ich würde erstmal die Aufgaben, also was ich lernen will, so in kleine Portionen teilen.
Mhm.
Ja? Und wenn ich merke, ich werde nicht ruhiger, werde eher aufgeregter, dann würde ich halt eine Pause machen und wirklich erstmal eine Runde um den Block gehen. Ja?
Mhm.
Und auch immer die Angst, also wichtig ist, die Angst wahrzunehmen und sagen, ich bin echt total aufgeregt. Ja? So, ich habe richtig, wenn ich das mache, ich das lerne, habe ich total Angst.
Mhm.
Und dann sozusagen auch ein bisschen in die Selbstberuhigung gehen. Ja? Also ich würde sagen, okay, was da vielleicht Angst hat, ist ja vielleicht auch eher der kleine Junge oder das kleine Mädchen in dir. Ja, so. Und die erwachsene Person, hat die eigentlich auch so viel Angst? Ja? Nö. Und dann sage ich, okay, dann beruhig doch mal diesen kleinen Jungen oder das kleine Mädchen in dir.
Mhm.
Ja, also sprich dir gut zu und sag, komm, du brauchst nicht so viel Angst zu haben und so. Also durchaus, ich glaube, bei Angst hilft auch durchaus ein Stück weit Selbstsuggestion.
Mhm.
Na, also wenn ich jetzt, ich meine, schriftlich, man muss noch unterscheiden wirklich zwischen schriftlichen und mündlichen Prüfungen. Ja, das ist auch ein großer Unterschied.
Mhm. Dann
leben die Leute auch sehr unterschiedlich.
Ja.
Aber natürlich muss ich es geht im Grunde genommen darum, das passende Mindset zu entwickeln für die Prüfung.
Mhm.
Und man kann sich das vorstellen, es macht einen riesigen Unterschied, ob ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt zur Prüfung gehe, dann gehe ich zu meiner eigenen Hinrichtung. Wenn ich das Gefühl habe, dann schlappern mir die Beine und ich habe total Angst, ich zittere. Oder ob es mir gelingt zu sagen, Mensch, ich habe echt viel gelernt. Ich habe das eigentlich ja drauf. Ja? Und Gott sei Dank ist jetzt die Prüfung. Jetzt kann ich endlich zeigen, was ich kann. Ja, also wenn man dieses Mindset hinkriegt, dann kann man die Angst für eine Zeit einfach beiseite schieben. Und das ist auf jeden Fall eine erfolgreichere Strategie. Ja,
ja, sehr interessanter Punkt mit dem Mindset. Also die Studenten sollen so schon ein Mindset haben, für sich selber entwickeln. Und ja, gibt es so weitere Übungen, zum Beispiel, dass man vor die Prüfung direkt machen muss oder machen kann?
Ach so, ja. Also es ist nicht so einfach, ich kann das nicht so abspulen, weil es gibt natürlich hunderte von Möglichkeiten, wie du dir Sicherheit verschaffen kannst. Aber das ist individuell ja unterschiedlich. Also zum Beispiel, es könnte ja sein, dass du einen Talisman hast, den du mit in die Prüfung nimmst. Mhm. Ja? Oder du könntest dich, also wichtig ist ja, sich mit der Prüfungssituation auch vertraut zu machen. Also es kann helfen, wenn ich diesen Raum vorher nicht kenne, wo die Prüfung stattfindet, dass ich mir den einfach vorher mal angucke.
Ah, das ist... interessanter Punkt,
Oder ich kann, was brauche ich in der Prüfung? Mhm. Also hier meine Wasserflasche und was weiß ich, also damit ich mich sicher fühle. Oder gibt es bestimmte Klamotten, die ich anziehen sollte, in denen ich mich besonders wohlfühle? Oder ich bin zum Beispiel zu Prüfungen, also ich habe in Berlin Psychologie studiert und ich bin normalerweise mit öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Und wenn ich eine Prüfung hatte, habe ich das Auto benutzt. Weil das Auto gibt einem ja irgendwie so ein Gefühl von Stärke. Ne? Also ich kann mit so einem kleinen Kick PS da entfachen und auch von Autonomie. Ne? Also wenn ich im Bus sitze, dann bin ich irgendwie, muss ich mich dem Busfahrer ausliefern. Mhm. Ja? Und ich bin also ganz bewusst mit dem Auto gefahren. Das hat mich gestärkt. Mhm. Und bei sehr wichtigen Prüfungen habe ich mir zum Beispiel Freunde gebeten, mich nach der Prüfung abzuholen. Ich wollte nicht, dass sie mich hinbringen, das wäre mir zu viel gewesen. Aber ich dachte, wenn die Prüfung blöd gelaufen ist, dann können die dich trösten, dann fangen die dich auf. Mhm. Und wenn sie gut gelaufen ist, dann feiern wir zusammen. Und Gott sei Dank konnten wir eigentlich immer feiern. Das war richtig schön, ja. Also jeder muss eigentlich so individuell für sich rauskriegen, was stärkt mich, ja, und was gibt mir Sicherheit.
Ja, eigentlich ist es so eine persönliche Sache wie vor Prüfungen. Also letztes Semester habe ich immer vor die Prüfungen so Motivational Speakers gehört und das hat mir sehr gut geholfen tatsächlich.
Super.
So, also einfach so Sätze, dass man so selbst vertrauen kann und...
Oder es gibt ja auch so Haltungen, ne?
Genau,
also wenn man die Arme so aufmacht, ja, also wo man sich einfach stärker fühlt.
Ja. Ja.
Aber das ist sehr unterschiedlich. Also toll, wenn es dir hilft. Wunderbar, alles, was hilft, ist erlaubt. Ja? Ich persönlich fühle mich eher so ein bisschen verarscht von diesen Motivationstrainern.
Okay.
Ja, muss ich sagen, muss ich zugeben. Also stehe auch gerne morgens auf und sage nicht, hey, toll, was für ein super Tag. Ja? Sondern sage, oh, heute wieder ein Scheißtag, ich habe gar keinen Bock. Komisch, ne? Also, und der Witz an der Geschichte ist, ich habe den Vorteil, ich mache einen Job, der mir einen total viel Spaß macht. Ja? Das heißt, ich habe erstmal gar keine Lust zur Arbeit zu gehen, weil also ich bin auch ein fauler Mensch. Ja? Ich liege auch gerne im Bett und so, ja, oder frühstücke lieber lange oder so, ja. Okay, aber ich muss zur Arbeit gehen, dann gehe ich zur Arbeit und die Freude kommt sozusagen im Laufe dessen. Mhm. Ja, aber das ist mir persönlich ist das zu direkt, also so Mantren irgendwie mir aufzusagen. Das wirkt bei mir nicht so gut, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt, für die, also für dich zum Beispiel, ist das ja hilfreich und dann ist es super, dann mach das. Mhm.
Okay, und wenn wir den Blick auf die Studiengänge weiten, gibt es Studiengänge, in denen Prüfungsangst häufiger vorkommt und warum könnte das sein?
Ja. Natürlich umso schwieriger eine Prüfung ist, also umso höher auch ein Durchfallrisiko ist. Also in meinem Bereich sind das die Jurastudenten im Grunde genommen, weil die müssen sehr lange lernen, sehr viel lernen, kriegen relativ wenig Rückmeldung über ihren Wissensstand sozusagen. Mhm. Also das Lernen wird ihnen auch noch künstlich schwierig gemacht.
Ja.
Und sie haben ein sehr hohes Durchfallrisiko. Und da sie nur zweimal das Staatsexamen machen dürfen und dann ist Schluss, ist da ein wahnsinniger Druck drauf. Es gibt natürlich auch noch andere Fächer. Also ich glaube, bei euch fällt mir jetzt so Maschinenbau ein, was auch wohl nicht so einfach ist. Es gibt Fächer, wo einzelne Prüfungen sehr schwierig sind. Also im Lehramt wäre das EWS zum Beispiel, also Erziehungswissenschaften. Und oder es gibt manchmal auch Professoren, die meinen, sie müssen sich ein bestimmtes Image zulegen als harte Hunde oder so, ja, und die dann besonders streng zensieren. Und dass die Leute auch, die sollen eigentlich auch Angst haben, also vor dem Professor, also der verwechselt das offensichtlich mit Respekt oder hat vielleicht irgendwelche Minderwertigkeitsgefühle, die er darüber auslebt, dass er das so anspruchsvoll in seinem Sinne macht. Das ist gemein, ja, das ist wirklich fies und ist eine besondere Herausforderung, sich dann darauf mental vorzubereiten. Es geht sogar so weit, dass es gibt Professoren, die falsche Angaben machen. Also sie sagen, das und das kommt dran in der Prüfung und dann kommt was ganz anderes dran.
Oh, das ist manipulativ. Ja. Und
das, ich weiß gar nicht, da fehlen mir die Worte für. Das ist aber bekannt ja unter den Studierenden.
Okay.
Dann, das ist natürlich nicht schön.
Ja, auf jeden Fall. Und auch der Studienverlauf spielt selbst eine Rolle. Beobachtest du Unterschiede zwischen Erstsemestern und Studierenden in höheren Semestern?
Ja, für Studienanfänger ist noch vieles sehr unbekannt und unvertraut. Mhm. Also die haben auf jeden Fall einen erhöhten Beratungsbedarf, ne? Also aus Unsicherheit. Und dann legt sich das so ein bisschen, wobei, wie gesagt, die Prüfungsängste laufen ja immer Prüfungen. Also das würde ich jetzt nicht irgendwie einem bestimmten Studienstand zuordnen. Und am Ende, da endet ja ein Lebensabschnitt und ein neuer beginnt. Also danach bin ich ja sozusagen dann erst richtig erwachsen. Ne? Danach geht das mit dem Berufsleben los. Und auch da tauchen sozusagen nochmal viele Unsicherheiten auf. Mhm. Also Anfang des Studiums und Ende des Studiums ist durchaus beratungsintensiv.
Ja, das klingt logisch, weil erste Semester müssen ihren Platz und ihre Routine ja oft erst finden. Und gleichzeitig ist es beruhigend zu hören, dass viele im Laufe des Studiums besser mit Stress umgehen können. Gleichzeitig zeigt sich aber auch eine andere Entwicklung. Viele sagen, Studierenden seien heute offener mit psychischen Themen. Beobachtest du diese Entwicklung auch?
Auf jeden Fall.
Mhm.
Also es mag sicherlich, die kommen ja nicht zu mir, also die das irgendwie für nicht sinnvoll finden. Aber ich merke es daran, dass 3/4 der Leute, die zu mir kommen, kommen tatsächlich über persönliche Empfehlungen. Ja, das heißt, die müssen ja miteinander sprechen. Also ich habe schon ganze WGs durchberaten oder Partnerschaften. Ja, also der eine schleppt den anderen an sozusagen. Und das zeigt mir, dass darüber geredet wird. Mhm. Ja, also das, es ist nicht mehr so ein Tabu.
Ja.
Also die Leute sehen das auch wirklich eher als, und was es auch ist, als eine Art Coaching.
Mhm.
Ja, wer zu mir kommt, das sind nicht die Schlechtesten, ja, weil die wollen was lernen. Die die sind mutig, weil sie stellen sich unter Umständen auch ihren eigenen Abgründen. Ja, dazu gehört ein gewisser Mut. Also da hat sich ganz viel getan, auch zwischen Männern und Frauen. Also ich habe jetzt den Überblick über 3 Jahrzehnte. Ja? Also das sind viele Studierendengenerationen. Und am Anfang war es so, dass die Frauen waren, mit denen war es sehr einfach, weil sie sehr Expertinnen sozusagen, was Gefühle und Beziehungen sind. Mhm. So war das damals. Und damals waren die Männer diesbezüglich eher Analphabeten, muss man sagen. Das hat sich aber komplett verändert. Also ich denke, Männer und Frauen haben da jetzt gleichgezogen. Und das ist eine tolle Entwicklung.
Sehr interessant. Und wenn es so weniger Tabu, das erleichtert auch vielen überhaupt erst den Zugang zur Hilfe. Und wenn wir etwas größer betrachten, wie hat sich die mentale Belastung der Studierenden insgesamt entwickelt?
Sie wird, also das kann man ja auch überall lesen und in allen Studien, dass die wächst.
Mhm.
Ja. Ich bin da immer so ein bisschen skeptisch. Also ich könnte mir vorstellen, dass auch die Wahrnehmung, also wir haben ja eine zunehmende Sensibilisierung.
Mhm.
Das ist einerseits ganz positiv, also wir sind auf Dinge sensibel, also Gendern und so weiter, was früher überhaupt nicht da war. Also wir haben gewonnen an Differenziertheit, an Diversity und so weiter. Das ist eine insgesamt positive Entwicklung. Sie hat aber einen Preis, dass wir auch empfindlicher geworden sind. Also irgendwie verletzlicher, das emotionaler Werdende hat auch einen Preis. Mhm. Ja, und insofern kann ich mir vorstellen, dass wir uns auch schneller überlastet fühlen, wo andere ältere Generationen dann sagen, was stellt ihr euch so an? Ja, also so hatten wir auch nicht oder so, ja. Also es ist eine zwiespältige Geschichte, mit die positive und negative Seiten hat.
Mhm. Auch so das Thema Digitalisierung oder Wettbewerb, es ist auch jetzt weiterentwickelt und deswegen ist es jetzt so, die mentale Gesundheit zentral ist.
Also es hat sich ja wirklich real eine Menge verändert. Mhm. Also vor allen Dingen im sozialen Miteinander.
Ja.
Also sehr typisch für eure Generation ist ja, dass ihr euch sehr stark vergleicht. Und zwar nicht nur mit Leuten, die ihr kennt, sondern auch über Insta und so weiter und so fort, wie ich das so noch nie erlebt habe. Und dass weniger Austausch untereinander stattfindet. Das heißt, ihr wisst häufig zum Beispiel nicht, wie andere euch finden. Also ihr seid alle sehr smart, ja, also alle sehr klug, viele können total gut reden und intelligent und keine Generation hat mehr Wissen eigentlich gehabt als heute. Ja, das ist toll. Ja. Und gleichzeitig pflegt ihr aber eine Fassade, wo ihr nicht dahinter gucken lasst so leicht. Also nur engste Freunde, wenn man welche hat. Ja. Und das führt zum Beispiel in Seminaren ja dazu, dass sich manchmal die Leute nicht melden. Also dass da, weil sie Angst haben, dass sie was Falsches oder was Dummes oder was Doofes sagen könnten. Ja, also man ist sehr, sehr vorsichtig. Das führt dazu, dass die Leute unsicher sind, was ihr Selbstwert und ihre Identität angeht. Also viele wissen nicht, wie gut, wie schlecht, machen sich sehr viel Gedanken darüber, was andere über sie denken könnten. Das kriegen sie aber nicht raus. Also erstens fragen sie nicht und die würden auch nicht unbedingt ehrlich antworten. Und so komme ich manchmal in diese Position, dass ich den Leuten Feedback gebe und sage, wie sie auf mich wirken.
Ja.
Und dann, also häufig sind das Dinge, die ich sehr offensichtlich finde. Und dann frage ich, hat dir das noch niemand gesagt? Mhm. Und dann sagen die, nee. Und dann bin ich ganz erstaunt. Und die sind sehr dankbar für diese Feedbacks.
Ja.
Und das ist eine neue Situation. Ne? Mhm. Und natürlich habt ihr ein anderes Problem, was es früher so nicht gab, diese Multi-Optionsgesellschaft. Ja? Also du hast so viele Möglichkeiten. Und natürlich wächst damit auch die Angst, sich falsch zu entscheiden. Also gerade wenn du innerlich nicht so einen klaren Kompass hast, was du eigentlich machen willst, dann schwimmst du sehr. Ja? Mhm. Und jetzt haben wir noch technologische Revolutionen, also KI als technologische Revolution, die alles verändern wird in kürzester Zeit. Und dann ist es doch klar, dass ich mich frage, macht das jetzt eigentlich noch Sinn, geistige Arbeit irgendwie zu studieren oder sollte ich doch lieber ein Handwerk machen, was es immer bräuchte? Also ihr habt andere Unsicherheiten und ich würde nicht sagen, dass die jetzt schwerer sind oder schlimmer sind als von früheren Generationen. Sie sind aber anders und man muss auch anders mit ihnen umgehen.
Sehr spannend. Von diesem Punkt lasst uns noch ein Stück in die Zukunft denken. Wie schätzt du die psychische Situation von Studierenden in kommenden Jahren ein? Wie wird sich entwickelt?
Oh, das kann ich nicht. Also ich bin kein Zukunftsforscher und da bin ich auch vorsichtig. Im Moment haben wir ja so einen Gefühlszustand gesellschaftlich, dass wir sehr in Dystopien denken. Mhm. Ja? Und ich stamme aus einer Zeit, da hat man sehr in Utopien gedacht. Das war auch nicht immer gut, aber es fühlte sich besser an. Und Dystopien fühlen sich nicht gut an.
Stimmt, ja.
Und ich möchte gern eigentlich eher ein bisschen optimistischer sein. Aber ich denke manchmal auch, es ist vielleicht eine Art Zweckoptimismus. Ja? Also es gibt auch diese tiefen Zweifel, die ich auch habe. ich habe zum Beispiel, kam mal jemand zu mir und sagte, soll ich überhaupt noch mal ein Examen machen? Ja, also quasi die Welt geht doch eh unter. Wir haben Krieg, wir haben Klimakatastrophe und es macht für mich irgendwie keinen Sinn. Warum soll ich mich jetzt so anstrengen? Ja, und dann habe ich gesagt, ja, kann ich nachvollziehen. Ja, also wenn morgen die Welt untergeht, macht es in der Tat keinen Sinn, dass du jetzt dein Examen machst. Ja. Das Problem ist nur, was ist, wenn die Welt nicht untergeht?
Mhm. Ja.
Ja. Und so, ich glaube, so muss man im Moment damit umgehen. Mhm. Ja, also wir haben diese Stimmung, die ist ja auch nicht weltweit vorhanden. Die ist ja wahrscheinlich nur in westlichen Zivilisationen so. Mhm. Und das muss man halt im Moment als so eine Zeitströmung betrachten. Und immer ein bisschen dagegen halten, ja, immer ein bisschen Hoffnung, ein bisschen Sonne reinlassen, ja, damit wir nicht alle komplett in kollektiver Depression hier verschwinden.
Stimmt, das hilft nicht. Also Hoffnung, es ist so die wichtigere Punkt.
Ja, und ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Hoffnung auf die vielen Leute jetzt mit Migrationshintergrund. Mhm. Ja, also du kommst ja aus Syrien, habe ich gehört, ja. Und ich merke, mit was für einer Offenheit und mit wie viel Interesse du hier irgendwie bist, ja, und dich einbringst. Und ich glaube, dass viele Leute, die hier einwandern, ja, positive neue Impulse mitbringen. Mhm. Und das sollten wir nutzen. Das ist ein echtes Kapital. Ja?
Ja.
So wie ich jetzt auch finde, wir sollten dringend die Wissenschaftler aus Amerika anwerben. Mhm. Ja, die haben jetzt eine hohe Bereitschaft, vielleicht wieder nach Europa zu kommen. Aber wir müssen ein bisschen besser drauf sein. Ja, also so miesepeterig, wie wir so rumlaufen, sind wir nicht so attraktiv.
Ja. Ja, zum Abschluss noch eine persönliche Frage. Was möchtest du Studierenden mitgeben, die gerade mitten in einer sehr stressigen Prüfungsphase stecken?
Hm. Vielleicht gerade diese Zuversicht oder diesen Optimismus. Ja, und auch, also sagen wir mal, Schwierigkeiten sind ja dazu da, daran zu wachsen. Ja? Und das ist leider so, dass wir am meisten psychisch wachsen, wenn es irgendwie wehtut. Ja? Also ja. Wenn wir in der Komfortzone sind, dann gibt es ja gar keinen Grund, irgendwas zu verändern. Mhm. Ja? Da lernen wir relativ wenig.
Stimmt, ja.
Aber wenn es unangenehm ist und wir Herausforderungen haben, dann kommen wir richtig, richtig weiter innerlich.
Ja.
Das will man nicht freiwillig.
Stimmt, also
wir wollen, dass es uns gut geht. Wir wollen keine Schmerzen und Schwierigkeiten. Aber das kann man sich ja mal klar machen. Mhm. Ja, und ich versuche auch, den Leuten bewusst zu machen, was sie schon alles geschafft haben. Also wie sie bereits gewachsen sind. Weil das vergisst man schnell. Ja, also das, was man geschafft hat, ist dann so selbstverständlich.
Mhm.
Und sich das bewusst zu machen, also was für eine Kraft, was für ein Potenzial in einem steckt.
Mhm.
Ja, und das versuche ich, irgendwie rüberzubringen.
Mhm.
Also und dann auch möglichst konkret, also nie so allgemein irgendwie als so ein Kalenderspruch, sondern ich versuche es immer auf die Person, also möglichst ein konkretes Feedback zu geben. Ja? Also wenn ich jemanden sehr klug finde beispielsweise, ja, dass ich das dann auch sage. Ja, oder dass ich sage, du hast ganz tolle Gedanken, du bist kopfmäßig total gut drauf und ich finde, du hast auch ganz tolle Gefühle. Aber ich finde, die arbeiten schlecht zusammen. Also entweder hast du die Gefühle oder du hast deinen Kopf. Ja? Und wenn es dir gelingt, und da könnten wir dran arbeiten, dass die beiden gut zusammenarbeiten, dann wirst du viel fröhlicher, viel besser sein, viel effektiver. Ja, also dass man das Problem erkennt und auch eine Perspektive sieht, wie man da weiterkommen kann.
Das ist wirklich eine wertvolle Gedanke. Damit sind wir am Ende dieser Folge der Hochschulkiste angekommen. Ein großes Dankeschön an dich, Thomas, für die Einblicke und die vielen praxisnahen Hinweise. Und natürlich danke an alle, die zugehört haben. Wenn euch diese Folge gefallen hat oder hilfreich war, freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen teilt. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine möglichst entspannte Zeit und für alle, die gerade mitten in der Prüfungsphase stecken, toi 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 für eure Prüfungen, ihr schafft das.